Meine Lieben, ich grüße euch zu diesem Ostergottesdienst und darf euch laut sagen, der Herr ist auferstanden. Das macht Spaß. Einmal Hände hoch, wer hat den Gemeindebrief gelesen? Den aktuellen von diesem Monat, der seit letzten Sonntag draußen ist. Das sind nicht ganz so viele. Von denen, die ihn gelesen haben, wer hat ihn ganz gelesen? Mit der Rückseite. Eins, zwei, drei. Gut, dann ist das für euch nicht ganz so viel, ganz so bekannt, was ich jetzt hier heute zu sagen habe. Weil als Katharina mich letzte Woche gefragt hat, was denn das Thema für Ostersonntag ist, da war ich so ein bisschen im Zeitumstellungsdelirium. Das ist bei mir nun mal so. Wenn man mir eine Stunde Schlaf wegnimmt, dann reagiert mein Körper darauf ungefähr so, als hätte er drei Wochen Guantanamo hinter sich oder so. Und dann saß ich da so im Gottesdienst halb anwesend und wurde von Katharina gefragt, worüber ich denn heute reden will. Und ich hatte keine Ahnung, weil mein Kopf ungefähr so leer war wie der von amerikanischen Präsidenten. Und dann fiel mein Blick auf den vor mir liegenden Gemeindebrief, genauer auf die Rückseite, und da fielen mir zwei Worte auf, die mir ins Auge sprangen: heilige Heiterkeit. Da habe ich bei mir gedacht, heilige Heiterkeit, das ist eigentlich ein schönes Thema für einen Ostergottesdienst. Vor allem mit so einem geselligen Osterfrühstück. Heilige Heiterkeit. Das komplette Zitat, was mir da ins Auge sprang, von Vincent Palotti. Das ist ein katholischer Theologe und Ordensgründer der Palottianer oder so. Der schreibt: durch ein heiteres und frohes Gesicht können wir beweisen, dass die Nachfolge Christi unser Leben mit Freude erfüllt. Heilige Heiterkeit und geistliche Freude sind kostbare Früchte des Heiligen Geistes. An ihnen erkennt man die wahren Diener Gottes. Und Margit hat mir dankbarerweise auch gleich einen Bibelvers dazu geliefert, hat mir beim Nachdenken geholfen. Johannes 10, Vers 10b, um genau zu sein, da sagt Jesus: ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Wer ist sie? Die Schafe, natürlich. Wer könnte auch sonst gemeint sein? Von denen ist nämlich die Rede in Kapitel 10, da redet Jesus sehr viel über Schafe. Jesus erzählt, bevor er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, dass nur ein Dieb und ein Räuber durch das Fenster einsteigt und dass die ja nichts Gutes mit den Schafen im Schilde führen. Die sind gekommen, um zu rauben und zu schlachten und die aufzuessen. Der wahre Hirte aber der Schafe, den erkennen die Schafe auch und dem vertrauen sie, der muss ja nicht durch ein Fenster einsteigen, sondern der kommt durch die Tür. Und Jesus, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jesus ist in dieser Rede in Kapitel 10, die er hält, nicht nur der gute Hirte, der durch die Tür kommt und dem die Schafe vertrauen und der sie dann auf die Weide führen will und der sie vor Gefahren schützen will, sondern Jesus ist auch die Tür. Ist ein bisschen kompliziert. Durch welche die Schafe selig werden können. Weil, wenn die Schafe im Stall bleiben, also Schäfer kommt in den Stall, Schafe freuen sich, dass der Schäfer da ist und bleiben im Stall. Dann kommen die Schafe ja auch nicht zur grünen Weide, ne? Bringt nicht viel. Deswegen muss man durch die Tür durch. Deswegen ist Jesus Schäfer und Tür. Und jetzt wissen wir alle, Jesus redet gerne in Gleichnissen. Das heißt, wahrscheinlich geht es in dieser Rede gar nicht um Schafe. Wer sind denn jetzt die Schafe? Natürlich die Menschen. Es tut mir jetzt ein wenig leid, dass ich euch alle schamlos als Schafe bezeichne, aber so ist das halt. Ihr seid Schafe. Bisschen fies, gelten im Allgemeinen nicht als die schlauesten Tiere, aber ihr müsst das einfach mal positiv sehen, wenn ich euch als Schafe bezeichne, weil dann wird ja klar, dass wenn Jesus über die Schafe sagt, er ist gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, dann meint er eigentlich, dass er gekommen ist, damit die Menschen das Leben in Fülle haben. Und da bin ich ja gerne Schaf. Wenn ich dafür das Leben in Fülle kriege, dann lasse ich mich auch als Schaf bezeichnen. Bleibt aber die Frage, was ist ein Leben in Fülle? Gemäß dem Motto, Geld allein macht nicht glücklich, muss schon eine Menge Geld sein, geht es natürlich bei Jesus hier nicht um ein Leben in materieller Fülle. Hätte ich alles Geld der Welt, dann würde mich das wahrscheinlich nicht wesentlich glücklicher machen, als ich es heute bin. Vielleicht ein bisschen sorgloser und ein bisschen unbedachter an der Tanksäule, aber nicht unbedingt glücklicher. Wenn ihr das Experiment wagen wollt, ich gebe euch gerne meine Kontonummer. Aber ich glaube nicht, ich glaube, Jesus' Sicht auf ein Leben in Fülle ist ein Leben in einer gesunden Beziehung mit Gott. Das führt uns dann natürlich zu der Frage, was aber ist eine gesunde Beziehung mit Gott? Und ich denke, das ist so ein bisschen wie mit jeder Beziehung. Eine gesunde Beziehung zeichnet sich in der Regel nicht dadurch aus, dass man in Angst und Demut vor dem Gegenüber erzittert, würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, meine Ehefrau und ich haben eine halbwegs gesunde Beziehung, weil ich nur sehr selten in Angst und Ehrfurcht vor ihr erzitter. Spaß. Sondern eine gesunde Beziehung zeichnet sich für mich darin aus, dass man natürlich auch mal über ernste Dinge sprechen kann, dass man vielleicht auch sogar mal miteinander weinen kann. Aber vor allem zeichnet sich eine gesunde Beziehung für mich dadurch aus, dass ich mich dadurch gestärkt fühle, ermutigt fühle und am allerwichtigsten, dass man gemeinsam ehrlich lachen kann. Insbesondere auch dann, wenn die Zeiten mal hart sind. Manchmal ist das Leben einfach doof und dann braucht man Beziehungen, in denen man selbst über dieses doofe Leben lachen kann. Eine gesunde Beziehung, ganz gleich welcher Art, ob jetzt im romantischen Sinne oder im freundschaftlichen Sinne oder im göttlichen Sinne, eine gesunde Beziehung, ganz gleich welcher Art, bedeutet für mich, lachend und fröhlich gemeinsam durchs Leben zu gehen, Herausforderungen gemeinsam zu begegnen, in der Zuversicht, dass man einander hat. Eine gesunde Beziehung zu Gott bedeutet für mich nicht, unter dem drohenden Schatten des Kreuzes als Zeichen des Sühnetodes Jesu zu erzittern. Es war knappe 1000 Jahre die Theologie der Kirche, dass wir alle im Schatten des Kreuzes erzittern müssen. Ist ja auch, je nachdem welches Kreuz man da an der Wand hängen hat, nicht schwer davor zu erzittern. Unseres ist weiß. Ist da auch ein Hauch Rot drin in dem Weiß? Nee. Aber es gibt schon Kreuze, die einen erzittern lassen. Manche Konfessionen haben das besser drauf, weil die den Jesus noch da dranhängen haben. Und dann, wer hat die Vorderseite vom Gemeindebrief denn schon gesehen? Das sind auch nicht so viele. Hausaufgabe für die Osterwoche, Gemeindebrief lesen. Auf der Vorderseite vom Gemeindebrief ist so ein schönes, kunterbuntes Kreuz. Und zu Beginn des Textes auf der Rückseite, der sich mit diesem Bild befasst, fragt Margit dann, ob das überhaupt in Ordnung ist, so ein kunterbuntes Kreuz zu haben, wo doch das Kreuz im Ursprung ein Werkzeug zur Hinrichtung ist und das Symbol für Jesu Tod. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Lust, das Kreuz immer nur von Karfreitag her zu denken. Finster und bedrohlich das Ding, an dem man Jesus aufgehängt hat. Ich will mein Kreuz von Ostersonntag her denken. Als Zeichen von Jesu Wiederauferstehung. Dass der Tod besiegt wurde. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern am Ende gewinnt das Leben und die Liebe. Ich will, dass meine Beziehung zu Gott eine Beziehung der Freude und des Lachens ist, in der wir gemeinsam den besiegten Tod auslachen können, in der Gewissheit, dass wir Anteil haben in Jesus an der Auferstehung. Meiner Meinung nach ist die Frage danach, ob man so ein buntes Kreuz überhaupt zeigen darf, die falsche Frage. Die Frage müsste lauten, warum sind nicht alle Kreuze so kunterbunt? Ich bin der Meinung, wir brauchen ein buntes, fröhliches Kreuz ein Kreuz der Farben, ein Kreuz der Freude, ein Kreuz der Hoffnung. Heilige Heiterkeit. Die Zeiten der heiligen Ernsthaftigkeit, welche das Christentum über viele Jahrhunderte geprägt haben, passen in meinen Augen nicht so ganz recht zu den Botschaften, die wir vermitteln wollen oder zu der Gottesbeziehung, die ich leben will. Wir sprechen immer vom Evangelium. Das Evangelium heißt frohe Botschaft, nicht ernste Botschaft. Ich möchte in meinem Leben diese Heiterkeit, die mir das bunte Osterkreuz schenkt, erkennbar werden lassen. Ich möchte, dass wir als Gemeinde in dieser Heiterkeit und in unserem Leitspruch Freiraum zum Leben für alle durch Gott als ein buntes Zeichen der Hoffnung in dieser Welt präsent sind. Dass wir der Welt vor Augen führen, welchen Gewinn wir am Ostergeschehen haben. Welches Geschenk so ein buntes Kreuz der Freude eigentlich ist. Den Menschen, denen wir begegnen, voll heiliger Heiterkeit zeigen, dass der Glaube und die Gemeinde nichts ist, das einen beschneidet, einengt oder belastet, sondern dass es gerade dieser Glaube ist, der uns in guter Laune und Fröhlichkeit und Freiheit heute hier beisammen sein lässt. Und ich denke, es gibt kein besseres Zeugnis in der Welt, als wenn wir unseren Glauben fröhlich, bunt und lebensbejahend zeigen. Ich finde übrigens auch, dass es keine bessere Darstellung von Gemeinde gibt, als wenn wir uns in fröhlicher Gemeinschaft mit Gott in unserer Mitte zu Gemeinschaft und Essen treffen. Vielleicht brauchen wir einfach mehr heilige Heiterkeit, mehr bunte Kreuze in der Welt, die Hoffnung und Freude den Bildern von Tod und Leiden entgegensetzen. Farbenfrohe Kreuze, die der Welt zeigen, der Herr ist auferstanden, der Tod ist besiegt. Amen.